Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Jo, wir sind wieder alle mal genervt von der Woche.
Nein, ich bin nur genervt von heute. Die Woche war ansonsten mal eigentlich recht cool. Aber weißt du, wenn du morgens aufstehst, das erste, die Webseite funktioniert nicht, dann wird dir gleich anders. Und wenn du dann feststellst, oh schön, da hat uns ein Bot-Netzwerk ganz doll lieb. Ach, das ist doch ein Morgen, wie man sich wünscht.
Naja, alle Jahre wieder, ne?
Ja, Gott sei Dank. Ja gut, betrifft ja immer nur uns Redakteure, weil wir kommen nicht mehr in die Seite rein. Schön, dass hier aber sonst noch läuft. Yay. Ah, es ist so anstrengend momentan.
Ach ja, das Internet ist eigentlich immer anstrengend, oder?
Mhm.
Wenn du irgendwie drin arbeiten musst, auf jeden Fall.
Ja, ja, ja. Ja.
Aber das sieht man mal, da gehört einiges mehr zu so einer blöden Newsseite zum Laufen zu halten.
Ja, ja. Ja, also jetzt, wenn das so einfach wäre, dass wir einfach nur irgendwas hinschreiben und dann ist fertig der Tag gelaufen. So, nee, nee, so einfach machen wir es uns ja nicht, ne?
Ach, mein Gott, du redest gerade von der perfekten Welt.
Einfach so rausknallen und dann fertig.
Ja,
das hätte was.
Leider war in der letzten Woche die Welt alles andere als perfekt.
Oh Gott.
Gleich am Sonntag, ne, wir hatten unseren Podcast schön aufgenommen und hatten vom Vorbereiten für den nächsten Mittwoch, hat sich der Premierminister mal entschieden, ach, ich trete jetzt doch zurück.
Ja, die Nachricht der Woche eigentlich, oder? Also, ja. Was für eine Überraschung. Damit hat, glaube ich, niemand von uns gerechnet, oder?
Doch. Dass das kommt, war klar. Die Frage war nur noch, wann, dass das sich nicht halten kann. Ganz ehrlich, wir reden von Japan. Ich halte mich weiter oder klammer mich weiter fest. Okay, das hat dieses Mal ein bisschen länger gedauert, aber naja.
Also, dass er ja unter Druck stand, das wussten wir, aber es kam irgendwie sehr plötzlich. Ne? Also, normalerweise schleicht sich das ja so langsam an, aber.
Auch nicht.
Nee, auch nicht, okay.
Nee, es gab tatsächlich nämlich 3 Stunden vorher eine Abstimmung in der LDP, ob sie die Neuwahlen erzwingen wollen oder nicht, wie das dann die anderen Verbände sehen, also Landesverbände. Und da kam halt heraus, wir sollten vielleicht Neuwahlen machen. Und das war eigentlich nur die Konsequenz daraus. Interessant wird jetzt, wer jetzt kommt. Weil die Umfragen sind sehr interessant dazu. Also klar, die üblichen Kandidaten haben sich mal wieder beworben, ne? Sanae Takashi und so weiter und so fort. Tatsächlich sind die Umfragen die konservative Sanae Takashi ganz weit vorne. Aber keiner traut ihr zu, dass sie die LDP oder wieder Vertrauen in die LDP wiederherstellen kann. Das heißt also, im Prinzip ist es eigentlich völlig egal, wer gewählt wird. Da ändert sich sowieso nichts.
Ja, wer auch immer gewählt wird, der muss sich halt mit so viel rumschlagen, dass es sich fast gar nicht lohnt. Ne?
Das ja, ist und nicht ob unbedingt das unbedingt so gerade die konservative Takashi, ich bin mir da nicht ganz so sicher.
Na, die Takaichi, die ist, wäre schlimm, weil ja,
Takaichi war es.
Ja, die wird wahrscheinlich nicht, also ich glaube nicht, dass sie irgendwie für Fortschritt oder Bewegung in der Regierungspolitik sorgt.
Nein, sie wird auch nicht für eine wirtschaftliche Verbesserung der Haushalte sorgen, denn sie verfolgt Abes Weg und Abes Weg war ja nun mal eher so, naja, wir kurbeln die Wirtschaft an, es kommt dann auch viel oben an, aber unten blöderweise nichts, ne?
Ja, und du, wie soll sie es machen? Wie will sie denn jetzt die Wirtschaft ankurbeln? Das haben jetzt die letzten 2 Premierminister auch gesagt, dass sie die aus der Situation uns rausführen wollen. Da bla bla bla. Was, ne?
Ja, das ist so, kennt man doch gerade weltweit. Viel Gelaber, nichts passiert. Denn man hat jemanden, der die Zahlen schön schminkt oder einfach nur schön redet, weil es sind ja beautiful Zahlen und so weiter und so fort. Ne? Ja gut, okay, das ist was anderes. Aber nein, in Japan, ich sag jetzt mal, doof gesagt, brennt tatsächlich in der Hinsicht die Hütte. Und da wird nicht so viel passieren. Ich meine, die Wirtschaft schaut zumindest ein bisschen positiver rein, also zumindest die großen Unternehmen sagen halt, ja, die Zukunft sieht jetzt ein bisschen rosiger aus, weil wir jetzt endlich das Zollabkommen haben und so weiter. Bei den kleinen Firmen heißt es, ja, danke, bringt uns gar nichts, aber schön, dass ihr es versucht habt, weil trotzdem sind die Zölle höher als vorher. Yay. Also so im Großen und Ganzen. Und dazu kommt, es gibt einfach momentan global zu viele Probleme. Das kann ein Premierminister oder Premierministerin definitiv nicht fixen.
Nee.
Da hast du natürlich recht. Und dadurch beißt man sich natürlich auch im Inland ordentlich in den Schwanz. Weil einerseits ist man natürlich hier auf die Kommunikation mit anderen Ländern angewiesen. Und zum Beispiel auch das Thema Immigration ist wichtig. Und da brodelt es in Japan auch bei gewissen Parteien, die sagen, ist nicht. Wir bleiben alle schön. so wie es ist. Ja, und deswegen, es zerreißt irgendwie sich an allen Ecken und Enden. Und in Japan wird es halt besonders deutlich, weil es halt jetzt wieder aufkocht. Ne?
Richtig, apropos Immigrationsdebatte, da ging jetzt die Tage auch in deutschen Netzwerken immer so diese Nachricht über die Demo in Osaka rum, die ja auch Elon Musk begrüßt hat. So, das sind Abermillionen, das japanische Volk will nicht und so weiter und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine ziemliche Globalisierung von Schwachsinn, die man momentan tatsächlich mitbekommt. Denn nein, das war keine so große Demo. Und nein, es gibt auch keine offiziellen Zahlen. Die Polizei veröffentlicht sowas in Japan nämlich nicht. Ja, es waren ein paar mehr Leute, aber definitiv nicht ganz Japan. Das war immer noch eine ziemlich lokale Geschichte. Also das, dieses Aufbauschen ist auch mal wieder lustig. Aber zurück zu den Wahlen. Am 4. Oktober wird übrigens dann der neue LDP-Vorsitzende gewählt. Gleichzeitig wird der ja auch automatisch Premierminister, weil ja die Mehrheit oder irgendwie so ist ja immer noch vorhanden.
Ja, also man muss dazu sagen, das ist nicht die Gesetzeslage, ne, sondern es ist meistens so, dass, also eigentlich fast in allen Fällen, dass der da gewählt wird oder die da gewählt wird, dann automatisch dann auch Staatsoberhaupt wird, weil das einfach so abläuft. Also es ist jetzt nicht das Gesetz, das besagt, dass das LDP-Oberhaupt automatisch dann an die Spitze kommt.
Das liegt am Stimmverhältnis, am Sitzeverhältnis. Ja, wir können gespannt sein und vor allem wird es interessant, wo es dann hingeht, denn Kishida gilt ja eigentlich als gemäßigt. Wenn tatsächlich Sanae Takaishi übernimmt, dann haben wir mal wieder eine stockkonservative Regierung. Das könnte sehr interessant werden. Und der aktuelle Landwirtschaftsminister, wie heißt er? Kusumi, glaube ich.
Kusumi.
Ja, genau. Der hat sich auch zur Wahl gestellt. Mal gucken, wenn wir Glück haben, kriegt Japan mal jemand Jüngeren zur Abwechslung.
Aber es wäre irgendwie sehr faszinierend, wenn die Dame es wird, weil normalerweise ist ja alles, was irgendwie mit Frauen zu tun hat, zumindest in der japanischen Politik, so ein bisschen das Schreckgespenst. Ne? Das ist so, bloß
ja,
nicht.
In dem Fall, ist allerdings so, sie ist so die Hoffnungsträgerin für die Konservativen in der Partei, die ja wirklich an Macht extrem verloren haben und die hoffen natürlich wieder, dass sie ordentlich was zu sagen kriegen.
Ganz ehrlich. Ich wünsche mir keiner von denen, weder mein Wunschkandidat noch mein Albtraumkandidat wünschte ich gerne an die Macht haben. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wenn du jetzt Premierminister von Japan wirst, schadet es dir und deiner Karriere nur. Was willst du denn ausstellen, wenn du nicht irgendeinen verdammten Geniestreich rausholst, der so für einmal 100 Jahre passiert? Dann, was wirst du in der heutigen Politlandschaft erledigen? Hm?
Ja, dann kannst du sich genauso gut die Wand anschreien.
Ja, wenn Sanae Takaishi rankommt an die Macht mit ihrer rechten Politik, dann, wie sieht denn es aus? Die erste Frau in der Rolle des Premierministers Japans. Und was macht sie? Gleich wieder über Ausländer hetzen. Toll, was ein schönes Bild für eine Frau.
Man muss auch dazu sagen, ich sage so, wer ist denn freiwillig so blöd, sich mit Trump auf dieser Ebene abgeben zu wollen?
Ich weiß nicht, das hört sich nicht nach dem besten Job der Welt an.
Nein, momentan eigentlich nicht. Also ich würde den Job auch nicht machen wollen. Es wäre aber trotzdem mal gut, jemanden Fähigen da zur Abwechslung zu haben. Oder beziehungsweise jemand, der sich auch wirklich durchsetzen kann. Denn dass es so nicht mehr weitergeht. Naja, ich meine, die LDP sollte langsam mal dazulernen. Denn ja gut, das Kind ist in den Brunnen gefallen, dann machen wir mal Neuwahlen. Das ist so ein Konzept, das hat vielleicht die letzten Jahre funktioniert, mittlerweile aber nicht mehr.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Herrn Asso aus? Der pöbelt doch auch immer gerne so ein bisschen rechts und links rum. Hat der geäußert, ob er mitspielen möchte?
Nee, er ist auch mittlerweile zu alt. Das wird nichts mehr. Der hätte keine Chance.
Oh, okay.
Asso ist momentan eher so wie das Mini-Pli-Männchen der LDP. Es ist halt da, es gibt einen Kommentar ab, alle schreiben drüber, aber das war's dann auch.
Ja gut, okay.
Fällt gerade auf Mist, ich habe darüber auch geschrieben. Arg!
Jetzt müssen wir uns fragen, was halten die Japaner davon? Ich denke mal, sie sind nicht unbedingt hier begeistert.
Jein, das ist tatsächlich auch interessanterweise sehr gemischt. Also zum Beispiel in Katastrophenregionen, also so Noto-Halbinsel, da sagen viele, ja doch, super, weil es muss endlich jemand kommen, der unsere Probleme hier vielleicht auch mal ernst nimmt.
Ja.
Aber tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele auch sagen, nee, soll man lieber bleiben, weil, naja, wer soll es denn besser machen?
Ja, das ist halt immer dieselbe Leier. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre, was den Premierminister immer angeht, immer das Gleiche, weil du kannst im Prinzip zurzeit nur so ein Pflasterchen draufkleben und naja, wie Matzeit schon meinte, das ist eigentlich ein Karrierekiller, weil du hast gerade aktuell nicht den Handlungsraum, überhaupt irgendwie was wirksam zu machen. Es sei denn, du bist halt wirklich absolut radikal und sagst, scheiß aufs Parlament, ich mach das jetzt einfach und das ist halt wieder andersweitig fragwürdig.
Und das geht vor allen Dingen ja auch nicht, weil ich meine, nee, es müsste sich ein grundlegendes Problem in der japanischen Politik ändern und das ist dieses, oder überhaupt, das ist das auch so ein weltweites Problem, man denkt nur von Wahl zu Wahl. Und vor allem müssen viele Politiker mal zurück in die Realität. Das ist ein Geklüngel in der japanischen Politik, das ist schon nicht mehr feierlich. Und solange das nicht passiert, ändert sich einfach auch nicht wirklich Grundlegendes.
Man braucht einfach jemanden, der wirklich selbstlos ist. Also der sagt, was interessiert mich jetzt der Lobbyismus? Was interessiert mich, was die anderen denken? Mal aufs Geld ist mir sowieso egal, aber dann... Das sind so Leute, die werden halt nicht gewählt, weil dann werden sie entweder als Sozialisten oder als Kommunisten beschimpft, weil das geht ja gar nicht, was man da sagt. Wie kann man es wagen, zum Beispiel sowas wie eine Reichensteuer einzuführen? Ne? Also das ist halt die Ironie da drin. Alle schimpfen und die Leute, die halt ansatzweise wirklich was ändern könnten oder zumindest mal was anderes versuchen würden, denen gibt man halt nicht die Chance. Und das ist in Japan genau das Beispiel. Man wählt halt trotzdem immer die Konservativen, obwohl die ja nichts auf die Reihe kriegen.
Ja, und damit bleibt dann halt die Verdrossenheit und die Unsicherheit, die wird nicht einfach verschwinden.
Ja, und da gibt es ja noch ein anderes Problem. Das ist ja nun mal die San Saito, die AfD in Japan. Also sie unterscheidet sich übrigens wirklich null von der AfD, die wir hier haben. Labert genauso einen Blödsinn, bezieht sich nur auf Probleme, die gar nicht so schlimm sind, wie sie eigentlich erscheinen. Aber naja, gut. Ne? Und zieht halt die Menschen an, die sich abgehängt fühlen, / die Angst vor Veränderung haben. Also durch den oder Machtverlust durch Veränderung oder wie man das auch immer nennen mag. Und die sorgt natürlich mal wieder jetzt auch für eine Diskussion und dieses Mal um die Pressefreiheit. Denn die hat tatsächlich etwas gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Denn sie verlangt für ihre Pressekonferenzen eine Registrierung. Und das ist in Japan eigentlich ein No-Go, denn die Befürchtung ist extrem groß, dass die Partei unliebsame Journalisten einfach aussortieren wird, was auch schon vorgekommen ist. Yeah, der ist natürlich nicht so toll. Ja. Und das macht sich auch in der Politiklandschaft momentan nicht ganz so gut, dass jetzt so ein Stein doch zusätzlich losgetreten wird.
Es ist schon ein bisschen seltsam, ne? Ist nicht nur auf dem Papier, sondern auch von allen anderen Winkeln betrachtet. Wenn du sagst, ja, Pressekonferenz ist nicht offen für alle Journalisten, das ist schon mal, egal wie du das drehst und wendest, der Satz ist schlecht.
Ja. Ist er. Und es ist auch so, dass, oder sagen wir so, es birgt ja auch ein Risiko, denn einige große Zeitungsverlage haben dann einfach gesagt, ja gut, nö, dann registrieren wir uns nicht, das sehen wir nicht ein, dann kommen wir halt nicht hin, berichten nicht über euch. Das wäre für die San Saito genauso fatal, aber man merkt halt eben einfach, die haben gerade so einen dermaßen Höhenflug, dass jetzt halt dieses Ablaufkonzept, was ja diese Parteien irgendwie immer haben, jetzt 1:1 einfach mal, oder nennen wir es Playbook, durchgezogen wird. Was da noch kommen wird, das können wir ja hier anhand Deutschlands sehen. Das ist ja echt teilweise riesengroßer Schwachsinn. Und das ist da auch nicht anders. Hinzu kommt, dass sie ja auch ganz kräftig weiter aufheizen. Also die ganze Ausländerdebatte aktuell, auch übrigens die Demo in Osaka, die wurde ja gefüttert, vor allen Dingen über oder wegen Fake News, die auch die San Saito verbreitet hat, wie ein Bekloppter. Das ist nicht gut, das ist so eine Problemverschiebung, weil, sorry, aber das Land hat ganz, ganz andere Probleme jetzt als gerade Ausländer.
Weißt du, aber trotzdem, ich hab das Bauchgefühl, dass auch in Japan sowas anderes eher vorherrscht, was Politikmeinungen angeht, und das ist eher Verdruss. Man hat's gesehen am Rest der Welt, dass es irgendwie so eine anti-autoritäre Stimmung in vielen Bevölkerungen herrscht. Die Leute, die Regierungen wechseln, ne? Und dann kommen irgendwie extrem konservative Rechte an die Macht. Aber die werden, sobald sie an der Macht sind, auch abgestraft bei den nächsten Wahlen. Weil schließlich, egal wer an der Macht ist, der ist schuld und die Leute sind ziemlich verdrossen und anti-Macht eingestellt, ne?
Das stimmt.
Deswegen dachte ich mir auch jetzt gerade, egal wer Premierminister wird, der wird abgestraft.
Ja, deswegen, wie du halt sagst, das ist Karrierekiller. Du kannst machen, was du willst. Also wenn du nicht irgendwie, wie du halt schon meintest, irgendwas Geniales, Radikales machst und es irgendwie durchbretterst, ist es egal.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die Sanseto irgendetwas durchbrettern könnte. Das ist ja alles größtenteils Wahlkampf, ne? Das ganze rechtspopulistische sich anprangern da, ne? Das ist Stimmenfang und Meinungsmache. Das heißt nicht, dass unbedingt, dass die irgendwelche Politik durchsetzen können.
Nein, definitiv nicht. Also, oder ich sag mal so, selbst wenn sie es versuchen, es wird sich ja nichts zum Besseren dadurch ändern. Ich meine, wir sehen das doch in den USA. Ne, Trump ist, der ist ja eigentlich Mutter dieser komischen Schiene, die da ständig gefahren wird. Ja, was hat sich jetzt wirklich verbessert? Wenn man jetzt mal ganz nüchtern und zwar ohne sein Gequatsche tatsächlich auf die USA schaut, es ist alles teurer geworden, die Arbeitslosenzahlen steigen wie bekloppt. Da kann er noch so oft sagen, die Zahlen, das sind beautiful Zahlen, blasens blub. Und es hilft doch nicht zu sagen, Biden war's. Nee, sorry, das ist Geschichte. Das ist jetzt deine Politik. Ja, super. Und ach so, und das Land wird immer mehr gespalten. Ohne Ende, was auch eben zu Opfern führt. Das geht, ja, was verbessert sich denn da wirklich? Ich meine, selbst die Bauern, die Hardcore-Trump-Wähler, sagen momentan, scheiße, da läuft ja gar nichts mehr, ne? Und also außer, dass Trump immer reicher wird, weil er die Situation ausnutzt, okay.
Ja, was hilft ihm seinem Reichtum? Was will er noch machen in seinen letzten Jahren auf der Welt?
Tja, gute Frage.
Ich finde es schön, wie du letzte Jahre sagst, als wenn der nicht heute / gestern offensichtlich einen Schlaganfall vor laufender Kamera hatte.
Ja, nee, auch wenn er keinen hätte. Der Mann ist doch 80 fast, oder?
Mhm. Ja, der.
Der wird noch 10 Jahre rumspringen maximal, wenn es irgendwie funktioniert. Aber ja, was
sein will denn Optimismus jetzt will ich mal haben.
Mit deinem Geld.
Ja, gut, lass mal das schon mal außen vor. Aber was ich meine, ist eben diese Parallelen. Man sieht in den USA, was dann passiert. So, ja, und das ist nicht die Mutter der Lösung. Also beim allerbesten Willen nicht. Das ist einfach nur eine Tatsachenverschleierung auf Kosten von den Menschen, die dort leben.
Und vor allem ist es brandgefährlich auch für andere Länder.
Mhm. Das ist es eben.
Ja, auch für Japan. Uiuiui.
Richtig, auch für Japan. Ist ja nicht so, dass es dann auch gewaltig andere Probleme gibt. Na gut, kommen wir mal zum Tourismus. So viel zum Thema Probleme. Also, als allererstes, ihr kennt doch bestimmt alle Slam Dunk, also den Anime-Manga, richtig?
Ich bin mir sicher, eine Menge Leute kennen ihn dank dieses Kinofilms. Weil als der Manga in Deutschland zum ersten Mal rausgekommen war, hat er sich so schlecht verkauft, dass er ratzfatz abgesetzt wurde.
Stimmt, aber Beck, sag mal, wie bist du denn jetzt darauf gekommen, dass das was mit Basketball zu tun hat?
Ja, ich weiß wegen Slam Dunk, aber das ist doch dieser super erfolgreiche Basketball-Manga-Anime.
Tatsächlich irre erfolgreich, vor allen Dingen auch in anderen asiatischen Ländern. Und das sorgt in der Stadt Kamakura ständig für Probleme, denn da ist eine Eisenbahnstation und die kommt im Anime vor. Naja, und was passiert dann? Die Touristen reisen halt hin. Wir wollen ein Fotochen in der Realität machen, weil wir sind ja Fans. So, ist eine Sache, die ich nie kapiere, aber gut, okay, jeder hat ein Hobby. So, die Stadt hat wirklich seit Jahren, also vor allen Dingen seitdem die Corona-Einschränkungen gelockert worden sind, mit einem Massentourismus zu kämpfen, der ist nicht mehr feierlich. Ständig wird die Kreuzung, die dort ist, blockiert, die Ecke verdreckt und. Ich meine, das sind ja auch nun mal so 20 Millionchen, die da ständig hinreisen. Naja. Man hat schon einige Maßnahmen versucht, unter anderem auch übrigens Polizisten dahingestellt. Es hat gar nichts gebracht. Ich meine, gut, stellt man 2 Polizisten gegen eine Meute Touristen. Das funktioniert in der Regel nicht. Das kann man sich ausmalen. Und deswegen hat man jetzt angekündigt, na gut, jetzt machen wir ein neues Modellprojekt und schauen mal, ob das was bringt. Wir richten jetzt nämlich Fotozonen ein und gucken mal, ob wir den Andrang dann von der Straße ablenken können. Ich gehe übrigens jede Wette ein, es wird nichts bringen. Wettet wer mit?
Also, na, ich weiß nicht. Kontrolle ist ja manchmal besser, als zu verbieten.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Andrang wirklich so groß ist und dann die Schlange sich über wie viel Häuserblöcke erstreckt, dass dann auch genug Leute wieder einfach das ignorieren und wieder mit dem Weg rumlaufen.
Genau, das ist es eben. Es sind einfach zu viele. Das ist halt das Problem. Ich meine, es ist ja toll, dass der Ort so berühmt ist. Zu Anfang hat man sich auch tierisch drüber gefreut. Juhu, Touristen, wirtschaftlicher Aufschwung. Ich glaube, das hat keine 3 Tage gedauert, da hatten sie alle schon die Schnauze voll.
Ja, ich weiß, wir hatten schon mal davon berichtet und da war es schon so.
2023.
Genau, da war es schon so, wir sind so ein bisschen genervt, könntet ihr bitte so ein bisschen mal chillen?
Ja. Tatsächlich wurde damals eine Verordnung eingeführt, die Touristen dazu verpflichtet hat, sich angemessen zu benehmen. Gebracht hat es halt nichts.
Ja, sind wir jetzt alle überrascht? Nein.
Nein, nicht wirklich.
Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, das halbwegs funktioniert, ist, dass wie wenn du bei so einer Fahrattraktion in einem Vergnügungspark so zum Anstellen so einen Schlangenweg hast, weißt du?
Mm, aber dann so abgesteckt das Problem ist, du brauchst dann halt auch ganz, ganz viele Mitarbeiter, die darauf aufpassen, dass da nichts Schlimmes passiert.
Und du brauchst auch verdammt viel Platz. Ich meine, du kannst ja nicht die ganze Bürgersteig hier einfach nur für die Touristen reservieren, damit sie sich anstellen können.
Nee, aber ich meine, tatsächlich wäre das vielleicht die Idee. Da könnte man noch Eintritt von den Einwohnern nehmen, die sich dann darüber belustigen können, dass die Leute so doof sind, wegen einem Bild sich in eine so irrsinnig lange, wahrscheinlich kilometerlange Schlange zu stellen. Nein, also es wird super schwierig, das unter Kontrolle zu kriegen. Und ich glaube halt auch nicht, dass die Fotospots was bringen. Ich meine, es ist schön, dass man jetzt endlich mal wieder was versucht. Man hat es ja letztes Jahr im Prinzip eigentlich so laufen lassen. Aber da sieht man mal, was so ein Anime auslösen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, man kann es eigentlich nur ausprobieren, ne? Ob es funktioniert oder nicht, weil ja, es gibt halt kein Paradebeispiel irgendwie. Man kann halt nur sagen, ja, wir machen es und dann schauen wir, ob es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann machen wir das nächste.
Eben, aber da die Touristenzahlen steigen, wird logischerweise auch die Belastung stärker.
Ja, ich meine.
Das merkt ja jede Region in Japan eigentlich.
Ein paar Paradebeispiele für Sachen, die nicht funktionieren, haben wir ja schon. Wir haben wieder diesen einen schönen Fotospot, wo man den Fuji fotografieren kann, wo eine Plane nichts gebracht haben. Ne, da haben sie einfach Löcher reingesteckt oder sie haben sie abgerissen.
Du meinst, das Synonym für den Massentourismus in Japan, weil immer wenn es um Massentourismus geht, wird genau dieser Spot genannt.
Ja.
Wobei, beim ersten Mal hat es ja zumindest zum Anfang funktioniert, bis sie halt festgestellt haben, dass das war ja auch so ein komisches Mesh-Zeug irgendwie, dass man da halt Löcher reinpopeln kann. Aber die Grundidee war ja im ersten Moment schon mal effektiv. Vielleicht hätte man nur was Stabileres als Plastikplane dahin packen sollen.
Ja, aber trotzdem sind die Zahnarzt nebenan immer noch die Touristen aufs Dach gestiegen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich sage eigentlich immer nur, am brutalsten ist es einfach gigantische Strafen verhängen und auch egal, ob das Ausländer sind, dann müssen die halt mal für eine Nacht in den Knast und dann ordentlich blechen, weil das ist meistens das Einzige, was Leute verstehen, wenn es ans Geld geht. Traurig, aber wahr.
Ich warte übrigens auch auf den Moment, wo der erste Influencer sich in Japan hinstellt, in irgendeiner Ecke sagt, ich mache jetzt hier ein Foto, ich bin Influencer, weil damit mache ich die Ecke berühmt und dann von irgendeinem Bauern erschlagen wird, weil er sagt, nee, komm, also bloß kein Touristenmord hier holen. Weil genau das ist ja mit den meisten Fotospots eigentlich wirklich der Fall. Irgendein Influencer stellt sich hin, macht ein Foto, lädt es hoch und darauf folgt die Meute.
Ich will ja keine Namen nennen, aber es wurden durchaus Leute schon in Japan verprügelt, weil sie da als irgendwelche Influencer groß Tara gemacht haben.
Ja, stimmt.
Und du musst Japaner schon ziemlich anpissen, wenn sie dich da einfach auf einer Straße zusammenschlagen wollen. Also da ist irgendwie schon eine Grenze erreicht worden.
Mhm. Was übrigens tatsächlich aber positiv ist oder ein positives Beispiel, dass Maßnahmen auf was bringen können, ist der Fuji.
Ja.
Denn dieses Jahr wurden die Maßnahmen ja gehörig verschärft bei der aktuellen Saison. Die ist ja jetzt letzte Woche zu Ende gegangen. Tatsächlich haben die Maßnahmen nicht abgeschreckt. Also die Touristenzahlen sind weiter gestiegen. Aber man hat es geschafft, das Bullet Climbing so gut wie zu stoppen. Und das war ja das eigentliche Ziel.
Mit den Gebühren und Kontrollen oder weiß man noch nicht so genau, was die Ursache ist? Nee,
tatsächlich beides. Also einmal die Gebühren und weil man dann, also klar, wer dafür zahlt, will er auch vernünftig dann hochsteigen in der Regel. Aber auch, ja klar, die Kontrollen vor allen Dingen, weil mittlerweile werden ja Touristen auch abgewiesen, wenn sie zum Beispiel nicht richtig ausgerüstet sind und so weiter und so fort. Dann werden Zugangstore geschlossen, was auch sehr viel gebracht hat. Es gab wohl vereinzelt einige, die darüber versucht haben zu klettern oder auch geklettert sind. Aber so im Großen und Ganzen ist das Bullet Climbing tatsächlich gestoppt worden, laut den Behörden.
Jo, und der Aufwand war auch groß genug, ne?
Mhm.
Das war wirklich eine Reihe von Maßnahmen, über die wir wochenlang berichtet hatten, glaube ich.
Ja. Also insofern gibt ja auch mal Positives. Was nicht so positiv ist, dass immer mehr Touristen in Japan über Abzocke in Restaurants und Probleme mit Unterkünften klagen. Beliebtes Beispiel, man hat ein Zimmer online gebucht, kommt im Zimmer an und denkt sich dann, das ist aber ein gewaltiger Unterschied, weil das Zimmer sieht ja nicht mehr ansatzweise so aus, wie es ist und ist vor allen Dingen klein. Und bei Restaurants vor allen Dingen das Problem tatsächlich, dass Touristen über absolut überhöhte Preise klagen. Ich meine, es war zu erwarten, es ist Touristenregion, wo ist das nicht so? Ich wette, Ballermann, ich war da noch nie, aber ich wette, da ist es ganz genau dasselbe Kram zum Grün. Aber dass es gerade in Japan ist, das ist, überrascht mich schon ein bisschen.
Ja. Ach ja, die legendäre englische Speisekarte, wenn man weiß, was ich meine.
Jo, jo.
ist schon länger ein Problem, dass Restaurants so gerne mal die Ausländer abzocken, aber Hotels sind, glaube ich, eher so ein neueres Problem.
Ja, tatsächlich. Also die Anfragen, es gibt so eine spezielle Hotline bzw. Webseite für Touristen, die sich beschweren möchten. Und die verzeichnet halt immer mehr Fälle. Im Geschäftsjahr 2024 waren es halt schon 388, das ist mal ein ordentlicher Anstieg, nämlich 161 Fälle mehr als davor. Und es sieht aus, als wenn das dieses Jahr deutlich mehr werden. Unter deutlich meine ich, dass es die 1000 übertreffen wird.
Ja, okay. Das liegt natürlich auch an den gigantisch gewachsenen Touristenzahlen.
Ja, natürlich, klar.
Liegt natürlich auch an den gigantisch gewachsenen Kosten für alle Leute im Alltag, ne?
Mhm.
Und dann werden auf jeden Fall einfach nur aus der Mathematik heraus kommen da mehr Leute raus, die da einen Vorteil schlagen möchten aus dem Kram. Aber ja.
Aber vor allen Dingen halt auch Beschwerden über Hotelzimmer, die zum Beispiel nicht richtig gereinigt worden sind. Das sind so Sachen, die kannst du noch ein bisschen vielleicht mit dem Arbeitskräftemangel begründen und so weiter. Aber halt auch so Sachen, man geht einkaufen, man kriegt die Ware beschädigt, dann eingepackt und so weiter, was man dann halt auch erst zu spät merkt. Auch beschädigte Koffer übrigens, die dann aus dem Flugzeug kommen und völlig matsch sind, weil sie halt eben auch in Japan nicht unbedingt gerade sachgemäß ausgeräumt worden sind und so weiter und so fort. Also das häuft sich tatsächlich. Und dann halt eben die Preisgestaltung in Restaurants. Es wird ja immer so erklärt, also von den Restaurantinhabern erklärt, naja, aber ne, Englisch, das ist halt alles schwierig, da müssen wir uns drauf einstellen, da kostet halt mehr Geld und so weiter.
Was kostet mehr Geld? Dass du Englisch sprichst, kostet mehr Geld.
Ich gebe nur die Argumentation wieder, ja?
Ja, ja.
aber das ist tatsächlich so eins der Hauptargumente, die du dann hörst. Aber trotzdem, das rechtfertigt teilweise die Preise, die du auf englischen Speisekarten hast, definitiv nicht.
Gott, ey, warte mal, bis ich das nächste Mal nach Japan fahre. Da sage ich dann, hey, ich kann kein Englisch. Können Sie mir bitte das in Japanisch erklären?
Was übrigens, oder worüber sich auch sehr viel beschwert wurde, das sind so die Viehgeschäfte. Denn dort wurden vermehrt Lebensmittel oder Nahrungsergänzungen gekauft, die in Japan noch nicht mal ansatzweise zugelassen sind, beziehungsweise den Qualitätsstandards nicht entsprechen. Das heißt, also bei Werbeversprechen und so weiter sind ja auch immer so ganz tolles Prinzip.
Ja, und der Ramsch.
Genau, der Ramsch. Wir müssen den Scheiß ja irgendwie loswerden. Touristen kaufen das ja schon irgendwo, ne?
Habe ich als letztes den Tipp gesehen, man soll mittlerweile sogar aufpassen, was so Souvenirs angeht, halt in den eher größeren Städten, also zum Beispiel Kyoto, weil wenn man zum Beispiel die Sachen fotografiert und damit mal so die Google-Bildsuche benutzt, stellt man fest, oh, das sind Sachen von Temu oder Alibaba.
Ja, kommt auch mittlerweile sehr häufig vor.
Ja, ist eigentlich, ist ein bisschen traurig, weil eigentlich Japan so für Qualität steht und so. Und jetzt sagt man ja, der Tourist ist ja doof, der Durchschnittliche.
Naja, das nutzt mir natürlich aus. Aber seien wir ehrlich, das war doch klar, dass das passiert.
Natürlich.
Je mehr
natürlich.
Touristen reinkommen, desto mehr Leute versuchen, die Touristen abzuzocken, weil Touristen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, lassen ihr Gehirn manchmal gerne im Hotelzimmer liegen.
Na, die sehen halt nur und denken sich, oh, ist ja günstiger, als wenn ich es zu Hause kaufen würde. Also, ja, ist ja schön, nehme ich.
Ganz genau.
Ich denke mal, da wird es nicht sofort eine Reaktion geben aus Japan, solange das nicht irgendwelche größeren Probleme hervorruft.
Vor allen Dingen, weil das einfach auch verdammt schwierig zu regeln ist.
Weil der ganze Betrug zum Beispiel im Nachtleben, das hat ja massenweise Probleme gemacht und dann wird dort eingelenkt. Aber hier bei so anderen Sachen wie bei überhöhten Preisen im Restaurant, glaube ich da nicht unbedingt. Da muss der Tourist sich selber drum kümmern, dass er nicht über die, ja.
Ja, vor allem müssten dann wahrscheinlich die Zahl der Beschwerden noch deutlich zunehmen.
Ja.
So, es gibt übrigens einen neuen Trend in Japans Tourismusregion und das ist Room-Only-Angebote. Das heißt also, du kriegst nur dein Hotelzimmer, aber du kriegst nichts mehr zu futtern.
Ja,
ist das nicht so wie so ein Kapselhotel im Prinzip? Da kriegst du auch nur ein Bett.
Ja,
und
nur,
dann
dass du nicht in einer Kapsel schlafen musst, du hast dann schon ein Hotelzimmer. Tatsächlich ist das auch ein bisschen den erstens immer älter werdenden Betreibern, gerade von kleineren Hotels, geschuldet und natürlich auch logischerweise den Arbeitskräftemangel. Und was sich eigentlich gar nicht so schlecht anhört, ist ja, gut, dann lenken wir halt die Leute eben ab in die Restaurants in der Umgebung. Ist eine gute Idee, dann haben die auch was davon. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass mittlerweile die Restaurants sagen, Leute, könntet ihr damit bitte mal aufhören? Wir schaffen das nicht mehr zu bewältigen.
Das ist, ja, nicht so praktisch. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass das eigentlich schon recht weit verbreitet war. Ich kann mich nämlich erinnern, das war etwas, was wir geliebt haben, als wir zum ersten Mal nach Japan gegangen sind mit unserer Uniklasse, also unser Unim-Jahr, dass wir einfach so für eine Nacht in so einem kleinen Hotel übernachtet haben, das einfach nur ein kleines Zimmer für jeden war, mit einer Mini-Kommode und mehr nicht. Und das hat halt auch nichts gehabt, war auch deswegen richtig billig. Ne? Das war irgendwie 30 Euro die Nacht.
Na.
Sind das ja, dann aber nicht eher so diese Jugendherbergen vom Konzept her?
Das, also, ja, das ist, es hat Konzept einer Jugendherberge, ist aber ein Hotel mitten in der Stadt und ist für Leute auf der Durchreise konzipiert. Deswegen habe ich gedacht, sowas wäre eigentlich schon ein Ding gewesen in Japan. Aber anscheinend.
Ja, natürlich, doch, das schon, aber es breitet sich halt aus. Gerade halt eben, ja genau, es wird halt ein größerer Trend mittlerweile. Klar, große Hotels sind davon jetzt nicht so betroffen, das ist logisch. Es geht aber speziell um die kleineren Angebote, also zum Beispiel Ryokans und so weiter und so fort. Weil die leiden einfach massiv unter Überalterung und eben Arbeitskräftemangel. Und damit kann man den Service nicht mehr aufrechterhalten.
Ja, das ist natürlich schade, wenn du in so richtig traditionellen japanischen Ryokan drin bist, in Onsen gehst und dann im Tatami-Raum sitzt, aber Essen gibt's nicht.
Nee. Schade eigentlich, ne?
Ja, echt.
So, kommen wir mal zur Pest, zu einer Pest. Ja, Entschuldigung, Finanzinfluencer. Boah, fürchterliche Influencer-Sache. Ich meine, klar, gut, ich kann mit Influencern eh nichts anfangen, aber gerade Finanzinfluencer gehen mir ja tierisch auf den Sack. In der Szene wird ja sehr gerne betrogen und so weiter. Ja, ich weiß, es gibt auch gute, aber die kannst du fast an einer Hand abzählen, da müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Und in Japan breitet sich diese Pest extrem aus mittlerweile. Die geben halt natürlich über Social Media gerne Tipps zu Geldanlagen, Vermögensaufbau. Blöderweise steigt dadurch auch die Zahl der Menschen, die betrogen werden, weil sie darauf reinfallen. Und das geht halt immer weiter. Grund dafür ist unter anderem das Ninsa-System, das Japan eingeführt hat. Das ist so ein steuerbegünstigtes Anlagemodell für Privatanleger. Damit soll man halt eben ein bisschen Geld beiseite legen können und so weiter und so fort. Damit kennt sich aber niemand so wirklich aus, weil das System ist tatsächlich noch neu. Das wurde nämlich 2024 erst eingeführt. Und da gibt's die lustigsten Gerüchte, wo eigentlich jeder, der, ich sag mal, sich ein bisschen länger damit beschäftigt, eventuell auf die Idee kommt, ja, nee, Millionär wirst du dadurch aber nicht. Aber naja, wir kennen ja die Versprechen, ne?
Ja, die Versprechen sind größtenteils Glücksspiel, weil das ist das der Reiz an den Dingen und die Sucht an den Dingen, ne?
Genau.
Mit Geld spielen, um mehr Geld zu bekommen.
Aber anders als zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder noch so ein paar andere Länder, gibt es in Japan keine Regulierung.
Ui, das ist natürlich ganz fatal.
Das ist das Problem. Die Finanzinfluencer da können eigentlich machen, was sie wollen. Genau genommen, das ist zum Beispiel in Deutschland nicht möglich. Und das nutzen natürlich immer mehr aus. Ich meine, die Betrugsmaschen in japanischen Social-Media-Netzen sind ja sowieso extrem, muss man mittlerweile ganz ehrlich sagen. Aber gerade diese Influencer versuchen damit der Kasse zu machen. Wie gesagt, ich weiß, es sind nicht alle so. Ich will jetzt nicht über die gesamte Finanz-Influencer-Szene motzen, aber wir wissen halt, ne, da gibt's unglaublich viele schwarze Schafe.
Oh ja, das ist eigentlich sehr traurig, dass das sich so entwickelt hat. Aber mein Tipp in der Hinsicht ist immer, wenn euch jemand verspricht, dass ihr wahnsinnig schnell unglaublich viel Geld machen könnt, auf angeblich legalen Weg, er lügt definitiv. Es gibt keinen Weg, auf legale Weise möglichst schnell viel Geld zu machen. Das
und
ist
übrigens,
nicht möglich. Es sei denn, ihr gewinnt im Lotto.
Es gibt übrigens auch keinen afrikanischen Prinzen, der euch Geld schicken will. Nur mal so nebenbei.
Ja, und auch der Staat schenkt in der Regel nicht einfach so Leuten Geld. Also,
nein, und ihr habt auch nicht irgendwo im Lotto gewonnen oder sonst was, wenn ihr keinen Lottoschein ausgefüllt habt.
Ja, und Aktien sind auch sind Glücksspiel, wenn man halt einzeln da irgendwas selbst stimmt.
Wir könnten eigentlich eine Sondersendung über die ganzen Scam-Krams machen.
Ja.
Eine? Naja, mehrere. Also da kommt teilweise die lustigsten Sachen. Nein,
wobei in Japan gibt es, also jetzt Finanzscams sind jetzt nicht so lustig, aber in Japan gibt es manchmal so sehr lustige Fälle, wo angeblich berühmte Personen da irgendwie jahrelang die Leute auch abzocken und man fragt sich, ja, klar, Keanu Reeves ist mit irgendjemandem im japanischen Hinterland irgendwie in einer Beziehung, macht total Sinn, aber ja.
Naja, es gab ja letztens auch den Fall, dass, gut, das war jetzt kein Scam in der Hinsicht, aber dass ein Mann irgendwie behauptet hatte, er ist Astronaut und
er müsse jetzt
Luft kaufen und so weiter. Das ist auch ein ganz kurioser Fall.
Ja, Korrektur. Er hat nicht gesagt, er ist Astronaut, er ist a Spaceman. Also er hat das noch extra Spaceman so umschrieben, dass er da irgendwo im Weltraum ist und auch sehr witzig. Natürlich nicht so lustig für die Opfer.
Also
aber
ihr wisst Bescheid, im Weltraum zahlt man mit Yen.
Die Betrugsmaschen gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Ich kann mich aber auch erinnern, dass diese Finanzberater-Unsinn so eine Beliebtheit bekommen hat wegen dieser GameStop-Sache. Ne? Diese
Aktien-Sache. Das stimmt.
Und ja, dann, dass irgendwie auch massenweise Internetforen aufgesprungen sind, wo Experten über Marktmanipulation und sonstigen Kram geredet haben.
Ja,
und,
also ja. Experten setzen wir hier mal wirklich in Klammern.
Ja, ja, ich glaube, ich habe die Gänsefüßchen nicht hart genug ausgesprochen. Aber, ja.
Also ich ja, mir
man,
das,
man muss ja darauf hinweisen, ne?
Ich habe mir für den Artikel mir tatsächlich mal einige Sachen bei YouTube und so weiter in der Richtung angesehen. Und muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so einen Schwachsinn gehört. Und ich bin jetzt, weiß Gott, kein Finanzexperte oder sowas. Hm. Aber zumindest ein bisschen Grundahnung besitze ich dann doch, Gott sei Dank. Und ich weiß nicht, wie oft mir da was untergekommen ist, wo wirklich Millionen versprochen worden sind. Mit absolutem Blödsinn oder absolut extrem risikoreichen Anlagen und so weiter. Und das ist in Japan ja auch nicht anders. Es wird halt das schnelle Geld versprochen. Klar, hast du ziemliche Geldprobleme, dann greifst du nach jedem Strohhalm. Und genau da steckt das halt eben an. Und das muss in Japan eigentlich tatsächlich reguliert werden. Und ja, da ist man halt gewaltig hinterher.
Ja, ja, schreibt's auf die Liste, ne? Neben den riesengroßen Problemen mit den Phishing-E-Mails und allem anderen.
Ja. Eigentlich muss da auch erst wieder was Schlimmes passieren oder irgendwas Empörendes, damit ja darauf reagiert. Das weiß ich nicht. Nachher verbläst der Finanzminister da auch Milliarden und sagt, upsi, ja, da sollten wir vielleicht mal ein Gesetz erstellen. Aber
übrigens, dazu mal eine Sache. Das habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, wenn ihr mal ab und zu nach Japan News googelt oder so Krams. Es gibt unglaublich viele Börsenwebseiten, die ständig von Krypto und Japan sprechen. Ich meine, Japan öffnet sich langsam für Krypto, aber auch da, Vorsicht, da wird unglaublich viel Blödsinn versprochen und leider fördert das Google auch noch ein bisschen. Also was Japan in den letzten 3 Wochen alleine nur wegen solchen News angeblich in Japan wegen Krypto gemacht hat, meine Güte, muss ja jeder wirklich kryptotechnisch reich sein.
Aber Krypto ist sowieso ein ganz
überhaupt, ganz komischerweise Thema. Ist mir auch aufgefallen, es wird immer wieder Japan als Thema genommen, wenn es halt darum geht, schnelles Geld zu machen. Das ist ganz, ganz seltsam. Hm. Ich meine, gerade Japan ist nicht unbedingt gerade bekannt dafür, dass man da schnelles Geld machen kann.
In den meisten Fällen nicht, ja.
Das exotische Fremde, weißt du? Und dann können die Leuten erzählen, was sie wollen. Ne?
Ist auf jeden Fall der Hammer. Nur gerade bei Finanzgeschichten, die Japan angeht, prüft es lieber wirklich doppelt und dreifach. Das meiste davon ist wirklich totaler Schwachsinn. Also es sei denn, es kommt jetzt von irgendwelchen großen Medien oder von uns. Aber wir schreiben auch nicht über Krypto. Das ist was anderes. Aber ich glaube, wir würden noch nie, oder genauso wie auch die großen Medien, über da könnt ihr euer Geld anlegen, da werdet ihr stinkreich schreiben, logischerweise. So, wenn ihr nach Japan wollt, zum Beispiel um ein Business zu gründen, gibt es ja das Business Manager Visum. Und wir haben ja schon berichtet, dass Anfang August die Kapitalanforderungen deutlich erhöht worden sind, damit eben das nicht mehr ausgenutzt wird. Weil das ist leider so ein Volkssport. Jo, ich komme als Businessman rein und dann ist da aber nichts mit Business, sondern man ist einfach da. Und das möchte Japan halt nicht mehr. So, jetzt hat man diese Woche aber beschlossen, letzte Woche beschlossen, naja gut, dann verschärfen wir es nochmal und verlangen jetzt ausreichende Japanischkenntnisse.
Wow. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass Japan gerne hochqualifizierte Arbeitskräfte haben möchte und dass Leute, die ein Geschäft führen und gründen können, nicht unbedingt, ja, abgelehnt werden. Das sind eigentlich Leute, die man mit Handkuss gerne nimmt.
Ja,
aber jetzt ändern sie irgendwie ihren Ton. Ha?
Ja, es gibt einfach zu viel Missbrauch. Also einige sollen halt eben ihren Aufenthaltstitel genutzt haben, ohne eben ein ernsthaftes Geschäft zu betreiben. Und das will man natürlich nicht. Man will ja was für die Wirtschaft tun. Dafür wurde das ganze Ding ja geschaffen. Und das sagt man halt eben, das wollen wir nicht mehr.
Das verstehe ich, aber ich denke, dass die Maßnahme vielleicht nicht ganz so gut ist. Weil gerade, wenn du sagst, so, ich bin Business Manager, ist ausreichend, wenn man irgendwie halbwegs anständiges Englisch spricht, kann man da nicht irgendwie dann eher prüfen, was die Dokumente angeht? Also weiß ich nicht, ob die einen Businessplan haben oder ob die irgendwelche Kontakte haben, weil irgendwas müssen sie ja nachweisen können, weil sonst kann ja wirklich jeder behaupten, dass er da als ja, Business Manager oder etc. einfach ins Land
will. Es gab ja schon immer die Geldhürde. Also du musstest ja, ich glaube, 5 Millionen Yen irgendwie nachweisen, also 28.000 und zerquetschte Euro. Und die steigt jetzt auf 30 Millionen Yen, also 173 und zerquetschte 1.000 Euro. Das ist ja schon mal dann doch deutlich eine Bremse, weil so viel Geld hat jetzt nicht wirklich jeder auf der Hand. Gut, die 28.000 auch nicht, aber die sind ein bisschen realistischer. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Es gibt unglaublich viele Ausländer, die haben arge Probleme mit dem Steuersystem in Japan, weil das ist halt eben nicht zweisprachig. Und Steuerfachangestellte sind übrigens teuer. Das heißt, selbst wenn jemand mit dahin kommt, die 28.000 schließlich tot auf den Tisch blättert und ein kleines, schnuckliges Unternehmen aufmacht, besteht halt das Problem, dass er vielleicht mal keine Steuern zahlt und so weiter. Das ist tatsächlich auch so ein kleines Problemchen oder zumindest worüber geklagt wird. Und das möchte man damit halt auch vermeiden. Man sagt halt eben, nee, die Sprachkenntnisse müssen sein, weil anders funktioniert unsere Geschäftswelt nicht. Irgendwie verständlicherweise.
Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass sie an der falschen Ecke da rumschrauben, ja?
Naja.
Du schreckst zu sehr ab. Also Sprachkenntnisse sind schon ein Brocken, wenn Business Manager selber nachweisen muss. Ich meine, wenn er jemanden für ihn dolmetscht.
Deswegen bremse ich dich gerade. Das ist der Punkt. Nach Angaben aus Regierungskreisen, ob es so kommt, weiß ich jetzt nicht. Das sind jetzt halt einfach nur, hat jemand in der Regierung gesagt, soll entweder der Antragsteller oder ein vollzeitbeschäftigter Mitarbeiter über ausreichende japanische Kenntnisse verfügen.
Oh, okay. Ja, dann ist es vielleicht nicht so wild. Also du musst mindestens einen beschäftigen in deinem Laden.
Vollzeit beschäftigen. Und der darf auch nicht gekündigt werden. Das ist dann ein Unkündbarer. Es sei denn, man hat einen Nachfolger, der genauso gut Japanisch spricht. Aber das muss man dann auch nachweisen. Also er wird halt eingetragen als hier, deswegen, er spricht Japanisch, dafür kriege ich dann halt eben das Visum. Kommst du dann irgendwie 3 Wochen später, kontrolliere, ja, habe ich rausgeschmissen. Nee, das funktioniert nicht, weil dann fliegst du gleich hinterher.
Okay, das ist natürlich cleverer, ja.
So, was auch übrigens gerne in Japan missbraucht wird, sind Google-Bewertungen. Wer hätte das erwartet?
Wo nicht? Wo werden sie nicht missbraucht?
Ja, braucht ja übrigens nur mal einfach, falls ihr jemanden kennt, der in einem Restaurant arbeitet oder eins hat, fragt ihn mal. Ich glaube, da kann ich tolle Geschichten erzählen. Das geht da um wie nichts Böses. So, und in Japan ist es natürlich genauso ein Problem. Und da gab es jetzt einen Fall, dass ein Arzt sehr schlecht bewertet worden ist. Also angeblich hätte er den Kunden angeschrien, er hat keinen Abschluss und so weiter und so fort, was natürlich schädlich ist. So, jetzt hat man natürlich 2 Probleme. Erste Problem ist, Nutzer verlassen sich komischerweise immer mehr auf diese Sternebewertung, obwohl eigentlich jeder weiß, dass die Hälfte davon gefällt, 90% davon gefälscht sind. Und auf der anderen Seite reagieren natürlich die sozialen Netzwerke irrsinnig langsam. Besonders Google ist nicht gerade einer der bekanntesten für sehr schnelle Reaktionen. So, was hat der Arzt also gemacht? Der Arzt ist hingegangen, hat das Stalker-Gesetz ein klein wenig ausgenutzt. Nicht das Stalker, sondern das Verleumdungsgesetz, online irgendwie so. Hat sich die Adresse besorgt, hat den Mann verklagt und das Gericht hat ihn zu 3 Millionen Yen Schadensersatz verklagt für diese Bewertung.
Boah. Oh. Annähernd 20.000 Euro.
Das ist ordentlich.
Yep. Ich glaube, der bewertet so schnell nie wieder.
Das fällt natürlich dann auch eine andere Schiene rein, die mich beunruhigt. Und zwar, dass man halt damit auch Missbrauch treiben kann. Indem man dann halt das japanische Gesetz ausreizt.
Aber wenn es gerechtfertigt ist, ist es gerechtfertigt.
Wenn es gerechtfertigt ist, aber du weißt ganz genau, dass da eine Menge Leute sind, die da einfach Druck aufbauen auf Leute, die schlechte Kritiken dann lassen.
Ja, das gibt es in Deutschland übrigens auch. Es kann tatsächlich passieren, ihr schreibt eine lustige Bewertung und euch fliegt dann irgendwann eine sehr lustige Abmahnung rein, obwohl die Bewertung gerechtfertigt ist. Hat ganz schöne Ausmaße angenommen. Ich meine, man muss auch dazu sagen, bei den Bewertungen geht sowieso drunter und drüber. Ne? Firmen, die Bewertung schreiben, Firmen, die schlechte Bewertung löschen. Es ist also so ein Hickhack dahinterher.
Ja. Wobei man in, sagen wir mal, in Deutschland bist ja immer noch als Kläger dazu verpflichtet zu beweisen, dass du im Recht bist und nicht andersrum. Also wenn dann das Restaurant sagt, ja, nö, das war ja alles okay, dann müssen sie erstmal beweisen, dass es so okay war. Ne?
Ja, Gott sei Dank.
Ja, und hier, wir haben ja nicht die Details. Wurde hier überhaupt irgendwas bewiesen? Hat dann derjenige, der die schlechte Bewertung geschrieben hat, gesagt, okay, ich habe das alles mir ausgedacht?
Nein, der Arzt konnte erstens nachweisen, dass er und auch andere in der Praxis natürlich einen Abschluss haben und dementsprechend wissen, was sie tun. Und es gab genügend Zeugen, die auch gezeigt haben, nee, also der Mann wurde da nicht tätlich angegriffen. Das hat keiner gemacht. Das ist immer totaler Kokolores. Also er musste das auch schon nachweisen. Natürlich, die gesamte Bewertung war halt wirklich absolut ungerechtfertigt. Das zeigt aber, dass Japan immer schneller und härter vor allen Dingen durchgreift.
Ja.
Was ja auch gut ist, muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
Ich wünschte aber, sie würden eher bei den Medienkonzernen durchgreifen und nicht bei den Nutzern. Na,
Ja, das wäre, aber da hat man wieder ein Problem. Da gibt es so einen komischen Hoshi in den USA, über den wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, der jedes Mal durchdreht, wenn du was machst. Macht er gerade bei der EU bekanntlich auch.
Ja, klar. Oh ja, letztens das Bußgeld gegen Google in mehreren Milliarden Höhen. Mhm. Da hat er gleich gesagt, Zölle, Zölle, Zölle.
Und das war noch harmlos, muss man mal ehrlich sein. Da haben die den noch ganz schön zurückgehalten.
Ja, für Google ist das wirklich harmlos. Also
Portokasse weg.
Unvorstellbar, wie viel da je verdienen, diese Fuzzis.
Das ist, oder auch das, was Facebook macht, da traut sich komischerweise momentan keiner ran und das ist saugefährlich. Gut, wir haben mal wieder eine Verunstaltung eines Scheins.
Oh Gott.
Ja, denn letzte Woche wurde Graffiti am historischen Kasuga, wie spricht man das eigentlich aus?
Kasuga Taisha.
Ah, danke. Jedenfalls der Schein in Nara. Das ist ja Weltkulturerbe und so weiter und so fort. Und da war jemand so schlau und hat in chinesischer Sprache die Formulierung heißt so sinngemäß ewige Freundschaft, immer in Liebe verbunden und so weiter. Und dann wurden halt noch Namen eingeritzt. Also die können als Namen gedeutet werden, sagen wir es mal so rum, ob es jetzt wirklich so ist. Ja, gibt leider nur verpixeltes Bilder von den Schriftzeichen. Und das ist natürlich nicht so toll. Dementsprechend ermittelt auch die Polizei. Warum wir das erwähnen, ist folgendermaßen. Passiert momentan leider immer häufiger in Japan. Das ist dieses Jahr, glaube ich, schon das fünfte Mal, dass irgendwo an so einem historischen Schrein was entdeckt worden ist. Das Problem ist, zwar hat Japan die Gelder für Restaurationen aufgestockt, aber die reichen natürlich von vorne bis hinten nicht. Und in Japan gibt es ein irrsinniges Problem mit der Instandhaltung von eben gerade solchen historischen Gebäuden, weil das ist unglaublich teuer, da eine Restaurierung zu machen. Man braucht ja Spezialhandwerker und so weiter und so fort. Und gerade so solche Sachen machen das Problem definitiv noch schlimmer.
Ja. Oh Gott, ich kann mich erinnern, dass bei vielen Schreinen du dann gar nicht mehr reingelassen wirst in irgendwie die Haupthallen.
Genau.
Oder ne, in die wichtigen Orte, weil, ja, das ist nur Zutritt für Priester. Das ist nichts für Touristen. Da darf man auch nicht fotografieren oder sonstiges. Und ich finde es Hammer, dass der sich da überhaupt da reinkommt mit einem verdammten Pinsel oder was und dann auf dem Schrein rum.
Das, also die Schrift sieht eher so aus, als wenn das ein ziemlich guter Kuli gewesen wäre. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Jedenfalls ist halt eben das Ding, wenn das jetzt noch weiter auftritt, dann kommen diese historischen Schreine und so weiter ganz schön in Bedrängnis. Also kleinere haben ja schon irrsinnige Finanzprobleme und sind ja auf Spenden angewiesen, was jetzt bei einer schrumpfenden Bevölkerung gemäßig ganz so einfach ist. Und leider sind auch die Touristen in der Hinsicht ein bisschen knauserig. Bei größeren Schreinen wie jetzt eben hier, ja gut, da geht das noch, auch wenn man die Kosten natürlich nicht braucht, logischerweise. Aber trotz allem zeigt das halt eben auch wieder den Punkt, je mehr Touristen, desto mehr sind dabei, die wirklich missbauen.
Ja, logisch, ne?
Hm. Ja, immer dieselben Geschichten.
Ja. Eine andere Sache, und das ist interessant für Leute, die ins Krankenhaus müssen in Japan. In Japan hat jetzt eine Familie aus China, wegen überhöhter Krankenhauskosten für Ausländer geklagt. Und zwar geht es darum, dass eine chinesische Frau in das Nationale Zentrum für Herz- und Gefäßkrankheiten eingeliefert wurde während der Corona-Zeit. Und da wurde dann Darmkrebs diagnostiziert und sie musste 40 Tage dort bleiben. So, danach wurde ihr eine Rechnung präsentiert, die umgerechnet 39.130 Euro umfasste. Und das ist ungefähr so das Dreifache, was man einem nicht versicherten japanischen Patienten für dieselbe Behandlung in Rechnung stellt. Und das Ganze ist jetzt vor Gericht gegangen, denn das ist jetzt nicht das erste Mal, gerade auch in der letzten Zeit, dass darüber geklagt wird, dass gerade japanische Krankenhäuser doch ein bisschen teuer für Ausländer sind.
Ja, man sollte schon nicht Menschen zweiter Klasse behandelt werden, ne?
Also ich zweifle die Geschichte der Frau auf keinen Fall an, weil das ist etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Nur ich glaube, sie hat es ein bisschen übertrieben mit dem Verdreifachen. Ne? Also wenn du überlegst, ich habe mal kurz nachgeschaut. In Deutschland, wenn du nicht versichert wärst, würde ein Tag im Krankenhaus auch zwischen 500 bis 800 Euro kosten. Also es kann schon sein, dass sie doppelt so viel ihr abziehen wollten, wie es eigentlich gekostet hätte. Aber dreifach wäre vielleicht, ist wahrscheinlich ein bisschen hoch raus.
Nee, tatsächlich nicht. Nee,
Ist es so billiger in Japan als bei uns?
Ja, es ist tatsächlich günstiger. Und zwar einmal gibt es einen speziellen Topf, der dann einspringt und zumindest einen Teil übernimmt, also Sozialhilfe oder irgendwie was das war. Und zum anderen, es wurden Rechnungen verglichen. Also auch Experten sagen, ja, Leute, das ist dreimal so hoch, das könnt ihr nicht machen.
Okay.
Und das ist ja nur wieder mal so ein typischer Fall von die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich. Ich meine, es ist ja tatsächlich der Fall, dass immer mehr Touristen, klar, je mehr kommen, desto mehr müssen wir zwischendurch ins Krankenhaus. Viele zahlen davon ihre Rechnung nicht. Und das ist echt ein Riesenproblem, über das die Krankenhausbetreiber mittlerweile schon seit 2 Jahren klagen. So, wir haben eine Rechnung, können aber nichts damit anfangen. Auch Auslandsversicherungen gibt es immer mehr, die sagen, zahlen wir nicht, decken wir nicht ab, etc. Blabla. Dann ist der Tourist aber blöderweise schon abgedampft, wieder nach Hause gefahren. Ergo, man kann das Geld nicht mehr eintreiben. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, klar, auch da wieder mehr Touristen, mehr Betrug oder man versucht mehr Kasse zu machen, sagen wir es mal so.
Ja, also das ist natürlich unrechtens, wenn du das Geld, das du verloren hast durch Leute, die nichts gezahlt haben, von anderen eintreiben möchtest, ne, die dafür nichts können. Das kann nicht angehen.
Ja, und vor allen Dingen ausländische Studenten oder auch ausländische Arbeitnehmer klagen immer wieder darüber, dass sie halt hohe Rechnungen präsentiert bekommen.
Also ich kann es total verstehen, das geht überhaupt nicht. Vor allem, gerade wenn es dir dann schon schlecht geht und dann kriegst du sowas noch reingewirkt, macht nicht Spaß.
Richtig. Und gerade jetzt auch eine Diskussion über die Rolle von Ausländern in Japans Sozialsystem, ne, sonst Saito sei Dank, da wird ja gerade so, die bekommen ja für alle viel, viel mehr Geld und so weiter und so fort, was ja nicht stimmt. Das ist ja nun mittlerweile auch schon, eigentlich kann das jeder mit einem Taschenrechner ausrechnen. Ist es natürlich eine Sache, die genau ins Gegenteil bläst, nämlich, ja Leute, aber wir werden doch hier auch benachteiligt.
Ja, das Schreckliche daran ist, dass viele Krankenhäuser in Japan wahrscheinlich nicht einfach nur gierig sind, sondern die sind halt auch in die Enge getrieben wegen Kosten, ne, und Personalmangel und etc. Und ja, das ist nicht aus purer Bosheit, sondern so ein kleines bisschen aus Druck zur Bosheit gewechselt.
Kommt immer auf den Betreiber des Krankenhauses an, muss man dazu sagen. Also in dem Fall kann ich es nicht beurteilen, da warte ich jetzt mal das Urteil ab. Interessant ist es auf jeden Fall, weil wenn das ein Urteil zugunsten der Kläger gibt, dann wird es interessant. Das kann tatsächlich einen ziemlichen Rattenschwanz nach sich ziehen.
Das stimmt.
Also in der Hinsicht, so, was machen wir jetzt? Ah ja, genau. Tatsächlich ist es ja so, Japan hat ja noch so ein leichtes Defizit, was vegane Ernährung angeht. Man will sich zwar auf Touristen einstellen, beziehungsweise hat es gesagt, dass man das vor Corona macht, nachdem Corona dann zumindest für beendet erklärt worden ist, hat man das plötzlich wieder vergessen. Zwischendurch kocht es mal wieder hoch, dann heißt es halt, ja, komm ja auch Veganer, dann müssen wir ja was bieten. Zwar nehmen die veganen Produkte, die man kaufen kann, in Japan zu, aber in Restaurants ist immer noch so eine Sache, weil naja, Fisch zum Beispiel ist ja gar kein Fleisch, also kann man das ja servieren, ist bekanntlich ein No-Go für Veganer. Und in Tokio hat ein veganes Sushi-Restaurant vor, 2024 aufgemacht und ist mittlerweile so dermaßen beliebt, dass man halt sagt, ja, so langsam müssen wir irgendwas machen. Das ist ein bisschen viel, was hier bei uns reinkommt, weil Touristen lieben dieses Ding und die bieten auch wirklich eine tolle Auswahl an, ist aber halt eben alles vegan. Und da sieht man mal, man kann ja mit vegan doch was machen.
Jetzt veganes kann man Sushi auf jeden hört Fall. Sich sehr faszinierend an.
Naja, kannst du auch selber machen. Mach einfach Gurke anstelle von Fisch rein oder so.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil wenn du in Deutschland hier irgendwo veganes Sushi haben willst oder vegetarisches, kriegst du halt meistens nur so ein Stück Gurke da rein, gebuttert und wenn du, ja, das ist dann
Avocado.
Alles. Avocado. Oder Avocado kriegst du manchmal auch noch oder ein Stück Paprika, wenn sie ganz kreativ sind.
Ja, da, obwohl letztens habe ich kreativ, da war immerhin Kohlrabi drin.
Oh.
Ja. Aber das ist ja, wirklich kreativ. Also zum Beispiel gibt es ein 10-Gänge-Sushi-Menü mit Shiitake-Pilzen, veganem Fleisch, Ersatzstoffen und so weiter und so weiter. Das ist schon ziemlich cool, was die machen. Die sind da sehr, sehr kreativ und das kommt unheimlich gut an.
Das hört sich wirklich sehr gut an.
Noch dazu erwähnen, dass viele Sushi-Restaurants, die was auf sich halten, nicht einfach nur ihre Zutaten da drauf schmeißen auf den Reis, sondern es wird alles vorher eingelegt in unterschiedlichen Marinaden und dergleichen. Ne?
Zum Beispiel, und es wird auch richtig schön angerichtet und so, also so richtig Sushi-Restaurant in Japan, das ist schon ein Erlebnis. Und das macht dieses Restaurant halt auch. Und übrigens, Banks, ich habe die Gurkenrolle tatsächlich auch extra im Artikel erwähnt.
Ah, okay. Ja, also Gurkenronkel ist immer legendär, kenne ich, ja.
Und übrigens, tatsächlich ist es so, dass laut der Plattform Happy Co. Tokio 2025 mittlerweile den 12. Platz in der Liste der veganfreundlichen Städte belegt.
Oho. Ja, ja. Ey, es geht voran, logischerweise, ja. Weil halt die ganzen Touristen kommen und damit mehr Leute, die das essen. Also so in der Pandemiezeit hätte das nicht funktioniert mit dem veganen Sushi-Restaurant.
Nein. Ja, obwohl, jein, also die vegane Ernährung ist während der Corona-Pandemie tatsächlich in Japan auch sprunghaft angestiegen. Es gab auf einmal auch schlagartig viel mehr Produkte. Also du kannst jetzt auch in Japan ohne Probleme, weiß ich, vegane Wurst kaufen oder so ein Krams. Das gibt es schon. Ne? Auch veganen Seeigel etc. bla, das wird mittlerweile alles angeboten. Aber es ist irgendwie noch nicht so ganz bei vielen Restaurantbetreibern angekommen. Es ist halt immer noch Nische, mal ganz doof gesagt. Ne? Und gerade weil ja auch viele denken, naja, Fisch zum Beispiel ist ja halt eben kein Fleisch. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, weil es ist trotzdem immer noch ein Tier.
Aber wo du gerade gesagt hast, veganer Seeigel, da ist mir bewusst geworden, dass ich noch nie irgendwie vegane Meeresfrüchte oder Fisch gegessen habe. Also, ja, also so
bei Fisch bin ich auch skeptisch. Der vegane Lachs ist also dieser vegane geräucherte Lachs, der eigentlich eine Karotte ist, da bin ich auch ein bisschen skeptisch.
Da gibt es aber auch schon welche, die schmecken gar nicht so schlecht. Das ist halt in Deutschland auch so, man muss halt suchen, ne?
Ja, ja, natürlich, klar.
Gewisse Sachen, klar, wie du halt meintest, so vegane Wurst, ja, das kriegst du heute überall, auch beim Aldi um die Ecke. Aber wenn du halt ein bisschen was Spezifischeres haben willst, dann musst du halt auch rumprobieren, bis du was Anständiges
findest. Ja gut, aber ist ja auch okay. Und natürlich auch für die Leute, die jetzt ankommen und sagen, ja, warum ist das überhaupt, ne, extra für Veganer, wenn die kein Tier essen wollen, brauchen sie ja auch kein veganes Sushi und so weiter essen, kennt man ja auch immer. Warum nicht? Schadet ja, nicht.
Ich meine, es ist Japan, Tokio ist verdammt groß, du kriegst garantiert noch genug Sushi-Läden ab.
Richtig.
Ja, wollte ich gerade sagen. Es lässt ja nicht das andere Sushi verschwinden.
Ne? Nein, so ein paar Sushi-Läden werden schon da sein.
Und außerdem den Fischkonsum zu reduzieren, würde Japan, glaube ich, sehr gut tun. So Zwinker, Zwinker.
Zeiten der Überfischung und vor allen Dingen gerade auch der Tatsache, dass man ja einen immer heißeren Sommer erlebt, dass den Fischgründen nicht gut tut, irgendwo logisch.
Deswegen meine ich ja, da profitieren doch alle was davon.
So, jetzt kommen wir mal zu was ganz schön, und zwar Tee. Japans Tee ist ja bekanntlich...
Ja, also, das stimmt.
Ja, absolut. Es gibt da wirklich wahnsinnig tolle Sorten. Klar, es gibt auch schlechten, aber es gibt da wahnsinnig tolle Sorten. Und es gibt eine traditionelle Anbaumethode, die nennt sich Chagusaba. Das ist eine sehr interessante Anbaumethode und komischerweise kennen das anscheinend auch wahnsinnig wenig Menschen, was ich sehr interessant fand. Denn das bedeutet, dass man, also wirklich übersetzt bedeutet das Teegrasort. Und das beschreibt halt eine Methode, die seit über 100 Jahren zum Beispiel in Shizuoka benutzt wird. Und dann, dabei werden Gräser auf separaten Flächen angebaut. Die werden im Herbst geschnitten, getrocknet und später als Mulch zwischen den Teesträuchern verteilt. Der soll halt für eine bessere Bodenqualität sorgen, hält mehr Feuchtigkeit, wirkt Temperatur ausgleichen und schützt natürlich die Wurzeln auch vor Frost. So, jetzt haben wir dann zwei Probleme. Erstes Problem, es ist unglaublich zeitaufwendig. Ne? Weil, wo jetzt zum Beispiel andere Teebauern dann eben sich im Herbst oder ab Herbst den Anbau von normalen Feldfrüchten widmen, ja, kümmern sich ja die Bauern, die nach dieser Methode anbauen, eben um Kräuter und so weiter. Und zum anderen ist es halt auch so, dass Tee mittlerweile natürlich auch in Japan Massenprodukt ist. Logischerweise, weil der Export steigt, also muss man auf Masse produzieren und da ist so eine Anbaumethode natürlich gar nicht für geeignet. Und dementsprechend sterben die Bauern, die diese Anbaumethode benutzen, mittlerweile aus.
Ja, wenn man sich den Aufwand überlegt, das ist fast doppelt so viel zu tun wie bei anderen Sachen. Und ja, für Leute, die nicht unbedingt so viel Geld mit ihrem Betrieb verdienen, können sich das wahrscheinlich nicht leisten. Ich meine, die würden dann die Zeit lieber für was anderes anbauen, für dem sie Geld machen könnten, ne?
Das ist es. Die meisten bauen tatsächlich in den Wintermonaten Gemüse an. Und also auch gerade auf den Feldern halt eben, die für die Gräseranbau da genutzt werden könnte. Weil klar, irgendwo muss das Einkommen herkommen. Weil die Teebauern sind natürlich wieder mal die ganz unten an der Nahrungskette, die kriegen am wenigsten ab von dem Boom. Und dazu kommt, was man nicht vergessen darf, es gibt nicht so viele riesige Teebauern in Japan.
Okay. Ja. Es gibt nur ein paar so Regionen, die so die Zentren sind, ne? Wie Satsuma oder so, aber.
Ja, genau. Er hat aber auch noch einen ökologischen Nachteil, denn diese Anbauflächen, das haben jetzt Wissenschaftler da mal untersucht, bieten tatsächlich Lebensraum für mehr als 300 gefährdete Pflanzen- und Insektenarten. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Auch übrigens für den Tee später.
Ja, ein gutes Ökosystem, ja, ist für den Anbau immer wichtig. Egal, richtig, ob Tee oder auch Gemüse. Ja, aber daran denken halt viele nicht, ne?
Leider.
Du, das würde mich wirklich fuchsen, wenn jetzt guter Tee so langsam verschwinden würde. Das kann ich gar nicht gebrauchen.
Nee, bitte nicht. Ich liebe meinen Tee. Fast so sehr wie Kaffee. Naja, jedenfalls will man jetzt versuchen, das Ganze zu retten, und zwar in das sogenannte GIAS-Programm aufzunehmen. Was das ganz genau ist, habe ich mir selber noch nicht herausgefunden. Da komme ich dann noch zu, hoffe ich mal. Und das soll halt eben eine Nachfrage nach hochwertigen Tee schaffen. Und dafür wäre natürlich gerade das Argument, hey, wir benutzen eine traditionelle Anbaumethode, ausschlaggebend.
Ich frage mich, ob es einfach nur eine Frage der Werbung ist, ne? Ob eine groß angelegte Kampagne über so traditionellen Tee was bringt. Ich meine, irgendwie funktioniert's. Ich weiß auch nicht, warum Matcha über die letzten Jahre so ein monströses Ding geworden ist.
Soll ich es dir beantworten?
Social Media.
Influencer. Ja, okay.
Also muss man im Endeffekt auch nur Influencer anheuern, oder? Die, ich meine, für Geld machen die das bestimmt, oder?
Das stimmt, eigentlich.
Die meisten. Ich glaube, es gibt auch so ein, zwei, die haben noch ein bisschen Ethik in der Birne, aber die meisten machen wahrscheinlich alles für Geld.
Naja, man muss es halt auch vor allem jungen Leuten schmackhaft machen, weil wer trinkt denn eigentlich überwiegend halt noch etwas hochwertigeren Tee, den du halt selbst noch aufbrühen musst? Es sind halt meistens eher die älteren Generationen, weil die jungen Leute wollen es halt gleich aus der Flasche haben und machen sich halt nicht die Mühe damit.
Nee, richtig.
Weil Matcha trinken sie auch nicht als Tee, das kippen sie sich höchstens in den Latte oder essen das halt so fertig schon in irgendwelchen anderen Produkten.
Ja, das ist ja der Treiber im Prinzip des Matcha-Trends. Da geht es sich darum, dass jeder jetzt mal anfängt, vernünftig Matcha zu trinken weltweit. Nee, aber Matcha-Latte ist unglaublich beliebt geworden. Oder Matcha-Schokolade und so ein Krams. So, kommen wir noch mal zu einer etwas kurioseren Sache zum Schluss. Wusstet ihr eigentlich, dass es in Japan zeitweise wirklich sehr beliebt war, Ultraschallbilder zu verkaufen?
Ich habe von der Story mal gehört, und dass das wohl ein durchaus lukratives Geschäft ist.
Ja, und zwar aus zweierlei Sachen. Also einmal, um Schwangerschaftsbetrug zu betreiben. Das heißt also, man lernt halt jemanden über Dating-Apps kennen, und um sich an ihn zu binden, wird dann halt eben mal schnell Sex gesucht, und dann kommt halt danach die Nachricht, hey, ich bin schwanger. Ja, und da braucht man halt eben Ultraschallbilder für. Und da hat sich ein regelrechter Markt tatsächlich entwickelt. Weil, also es geht nicht darum, dass man dann mit denjenigen eine Beziehung führt, weil spätestens 9 Monate später hat er dann gemerkt, nee, da war nichts mit Schwangerschaft, sondern es geht darum, Geld zu erpressen, für einen Schwangerschaftsabbruch oder eben Schweigegeld. So, und jetzt haben die großen Flohmarkt-Apps in Japan gesagt, so Leute, jetzt ist Schluss, es gibt ab sofort keine Ultraschallbilder mehr hier zu kaufen, Ende Gelände.
Ja, also, nachvollziehbar. Ich habe heute etwas Neues gelernt, ne? Es war mir nicht bewusst, dass es so einen Wirtschaftszweig da gab.
Ja, du kannst damit gut Kasse machen, ne? Also, ich meine, du bezahlst für so ein Bild so circa 2000 Yen, also 12 Euro. Und Bilder von einzelnen Teilen, also zum Beispiel wie das Herzlein oder so, da kannst du 6 Euro für verlangen. Und ich meine, da machst du einmal Ultraschallbilder, kopierst du 10.000 Mal und schwupp.
Meine Güte. Weißt du, ich kenne diese großen Secondhand-Läden und ich finde die super toll. Da findest du alles. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es eine Abteilung gibt mit Ultraschallbildern, dann ist das sowas von schräg.
Willst du es eigentlich noch schräger haben? Es gibt auch Leute, ich glaube nicht, dass das an Secondhand-Läden passiert, aber zum Beispiel auf eBay kannst du gebrauchte Schwangerschaftstests kaufen. Positive natürlich. Das muss ja auch irgendwie einen Zweck haben.
Also ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nichts mehr, was der Mensch nicht macht.
Naja, ich meine, wo es ein Angebot und Nachfrage, ne? Also wo es einen Käufer gibt, warum nicht? Ich meine, an sich ist es ja nicht illegal. Eklig und verwerflich, aber...
Was man damit macht, ist dann schon illegal, sagen wir es mal so rum, ne?
Naja, dir als Verkäufer kann es ja egal sein. Vielleicht sind auch Leute, die einfach nur merkwürdige Fetische haben, wer weiß.
Gott! Meine Güte, wie sind wir eigentlich von Frauenhöschen zu... Fetisch-Schwangerschaftstest gekommen.
Ich meine, alles schräg, ehrlich gesagt.
Mann, dieser Podcast macht mich nochmal geistig fertig.
Kennt
ehrlich.
Ihr nicht die Internetregel, wenn es existiert und so, ne?
Naja, stimmt, da war ja was. Naja, zumindest ist es, soll das jetzt eingedämmt werden, weil das hat in Japan wirklich ziemlich Überhang genommen. Und ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil man möchte ungern, glaube ich, gerade mit sowas erpresst werden.
Das ist natürlich wahr.
Ja. Wobei ich ganz ehrlich zugeben muss, wenn man fremd geht, ist man selber schuld.
Ja, ich denke aber, es sind nicht nur Leute, die irgendwie fremd gehen. Es sind vielleicht auch Leute, die nur was Schnelles gesucht haben und dann halt dann solche Nachrichten bekommen.
Ja, klar. Ich sage, wer fremd geht, selber schuld. Der soll meinetwegen erpresst werden. Das ist mir völlig egal. Alle anderen, ja nee, das muss einfach nicht sein. Und deswegen eigentlich ganz gut, dass er nicht eingeschritten wird und gesagt wird, nee, stopp, also bei uns gibt's das jetzt ab sofort nicht mehr, jetzt das Ende Gelände. Mal sehen, ob das genauso erfolgreich ist wie McDonald's Pokémon-Karten, da hat's ja gar nicht geklappt.
Ah, da habe ich aber auch schon was Neues gehört, tatsächlich.
Ach, was gibt's denn da jetzt wieder?
Also man hat wohl, als nächstes ist wohl eine Kollaboration mit Sanrio wieder geplant.
Mhm. Und du meinst und die Verkaufseinschränkungen, ne?
Genau, da gibt es Verkaufseinschränkungen, aber bereits jetzt haben schon Leute gesagt, das ist ja Bullshit, das funktioniert nicht. Aber ich will ja nicht so viel verraten, vielleicht berichten wir ja so in 2 Wochen drüber.
Du, ich sag's dir, demnächst gehst du auf deinen örtlichen Schwarzmarkt und dann findest du dort Pokémon-Karten, Happy Meals und Ultraschallbilder.
Was der Mensch halt so braucht, nicht wahr?
Und Kräuter für Tee und so, ne?
Ja, ja.
Ach ja, Sprachtests, Fälschung kommen dann auch noch dazu. Eieiei.
Mann, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Ja, ich merke schon, wir machen uns hier echt komische Gedanken durch diesen Podcast. Mann. Lukrativ. Naja gut, wir beenden den Podcast mal, ich muss mal nachdenken gehen. So, liebe Leute, das war's dann wieder für heute von uns. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Tja, und auch wie üblich, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt das zu Mika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns eine schöne, positive Bewertung. Wir lieben Google-Bewertungen übrigens. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Tschüss.
Ciao.